Es folgt Werbung. Wir haben so viel Plastik in unserer Umwelt. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass ich in meinem Haushalt mehr und mehr auf Plastik verzichte. Und dabei unterstützt mich das Angebot von ÖkoLife.com. ÖkoLife ist ein Hersteller von nachhaltigen Putzprodukten. Auf ÖkoLife.com findet ihr Toilettenpapier, Schwämme, Spültabs, alles zum Thema Reinigen und Waschen und auch Kosmetik als auch Vorteilssets. Das ist alles komplett ohne Plastik, meistens auch biologisch abbaubar. Und ich möchte dir jetzt gerne mal erzählen, was ich davon genutzt habe. Ich habe beispielsweise den Pop-Up-Schwamm, der ist stylisch schwarz und den nutze ich immer, um die ganze Sauerei am Esstisch wegzuwischen. Weil ganz ehrlich, das machen wir Mamas mehrmals am Tag, oder? Also mir geht das so. Und da der Schwamm so eine coole Struktur hat, greift er den Schmutz recht schnell. Ich muss nicht ständig nochmal drüber und nochmal drüber. Und ich kann diesen Schwamm bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen und dann wiederverwenden. Also ich brauche nichts Neues kaufen. Ich investiere einmal 3,99 bei ÖkoLife.com. Dann im Bad nutze ich das Bambus-Toilettenpapier. Bambus ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff und das Toilettenpapier hat eine ziemlich coole Prägung, was ich eigentlich im Gästebad mindestens sehr wichtig finde, damit es einfach auch hübsch aussieht und ist sehr weich und angenehm und wird auch in einem Karton geliefert und ist mit 31 Cent pro 100 Blatt super günstig. Außerdem benutze ich in den Bädern auch den Badreiniger von ÖkoLife.com. Der Badreiniger wird in einer Glasflasche benutzt, da steht dann auch Badreiniger drauf, das finde ich total wichtig, damit ich da nichts verwechsel. Und dann habe ich da 500 ml Wasser eingefüllt und den mitgelieferten Spültab verwendet. Der riecht dann so ganz, ganz leicht zitronig und das ist wieder das Coole an dem Badreiniger. Er macht natürlich super, super sauber, darauf kann man sich sehr gut verlassen, aber er riecht auch nicht aufdringlich. Er hat keine chemischen Dämpfe, keine chemischen Gerüche. Da kann das Kind drüber krabbeln, wenn du da den Boden mitgemacht hast oder die Fliesen oder das Waschbecken. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Alles ist mikroplastikfrei und biologisch abbaubar und das finde ich super wichtig, dass ich dann beim Putzen einfach nicht noch mehr Plastik verteile, sondern komplett plastikfrei putze. Schaut doch mal vorbei bei ÖkoLife. Es gibt richtig coole Vorteilssets, wo ihr mal reinschnuppern könnt und ein ganzes Set mit verschiedenen Artikeln. Da spart ihr zwischen 10% und 16%. Beispielsweise gibt es das Bestseller-Set für 41 Euro, wo ihr eine Toilettenpapierbox aus recyceltem Papier bekommt, ein Starter-Set mit 3 Glasflaschen und passenden Tabs, eine feste Naturseife und einmal Taschentücher SeaLife. Die Produkte, die ich selber benutze, die packe ich dir in die Shownotes. Schau da unbedingt mal rein und den Shop von ÖkoLife, den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes, als auch das Vorteilsset. Wenn es dir wichtig ist, dass du beim Putzen nicht noch mehr Plastik verteilst, dann lohnt sich bei ÖkoLife nachhaltige Produkte zu kaufen und zu verwenden. Werbung Ende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Elterngeldwoche im Podcast Elternzeit Chancen. Ich habe hier die Beatrice von Eltern und Geld. Sie ist meine Elterngeld-Expertin. In dieser Woche hat sie jetzt schon über Basis-Elterngeld, Elterngeld Plus, Elterngeld und Selbstständigkeit, Partnerschaftsbonus und Partnerschaftsmonate erzählt. Und heute kommt, ich glaube, das spannendste Thema ever, die Neuerung des Elterngelds für dieses Jahr, für 2024. Was hat sich denn da geändert? Wir haben den Aufschrei im letzten Jahr viel mitbekommen, also ich zumindest in meiner Bubble. Vielleicht du, liebe Hörerin, noch nicht. Und Beatrice erzählt dir heute, was gibt's dieses Jahr Neues im Elterngeld? Hallo.
Hallo. Ja, es gab ja wirklich im Sommer 2023 einen riesengroßen Aufschrei, weil die Bundesregierung ja dazu verpflichtet wurde, Sparmaßnahmen zu ergreifen. Und die Idee des Familienministeriums war es dann, die Einkommensgrenze, die Eltern nicht nach oben durchbrechen dürfen, um überhaupt einen Anspruch auf Elterngeld zu haben, drastisch zu reduzieren. Dann gab es ja wirklich in dem zweiten Halbjahr 2023 sehr, sehr viele Diskussionen, ganz viele Petitionen und so sehr auf den letzten Drücker, nämlich am 15. Dezember, ist dann wirklich mal final beschlossen worden, wie denn jetzt die neuen Regelungen aussehen sollen. Und zwar wird es so sein, dass für alle Babys, die ab dem 1.4.2024 geboren werden, eine andere Einkommensgrenze gelten wird. Aktuell ist es ja so, dass Paare gemeinsam maximal 300.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben dürfen, um überhaupt noch einen Anspruch auf Elterngeld zu haben. Diese Einkommensgrenze wird sich für alle Babys, die ab dem 1.4.2024 geboren werden, auf 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen reduzieren. Wichtig ist da, das zu versteuernde Einkommen ist nicht mein Bruttoeinkommen und es ist bei den Selbstständigen auch nicht mein Umsatz, sondern das ist wieder das, was ich steuerlich auf meinem Einkommensteuerbescheid ausgewiesen bekomme. Und auch da habe ich durch gewisse steuerliche Optimierungsmöglichkeiten natürlich auch noch die Chance, dieses Einkommen unter die entsprechende Grenze zu drücken, wenn ich da denn nah dran komme. Da muss man aber dann immer im Kalenderjahr vorher wieder tätig werden, weil es gilt immer das zu versteuernde Einkommen in dem zuletzt abgeschlossenen Veranlagungszeitraum, so heißt das so schön. Und der zuletzt abgeschlossene Veranlagungszeitraum ist bei den meisten das Kalenderjahr vor Geburt. Also es gibt wenige, oftmals, wenn man Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft hat, dann habe ich vielleicht mal ein verschobenes Wirtschaftsjahr, aber ich würde mal sagen, 98% aller Selbstständigen und Erwerbstätigen haben das Kalenderjahr als steuerliches Veranlagungsjahr. Von daher, das ist da eine ganz wesentliche Änderung für alle Babys, die ein Jahr später, ab dem 1.4.2025 auf die Welt kommen, wird sich diese Grenze nochmal nach unten reduzieren auf dann 175.000 Euro. Das heißt, alle Eltern, die im Kalenderjahr 2024 schwanger werden und den errechneten Entbindungstermin dann nach dem 1. April 2025 haben, sollten sich schon mal Gedanken machen, was kann ich denn noch für Maßnahmen ergreifen, damit ich mit meinem zu versteuernden Einkommen eben unter diesen 175.000 Euro bleibe. Auch da, das hatten wir ja auch schon in den vorangegangenen Folgen, ist so ein bisschen vorausschauender Blick beim Elterngeld durchaus wichtig und wird für die Zukunft sicherlich auch nochmal wichtiger, als das in der Vergangenheit so war. Weil 300.000 Euro, das durchbrechen ja wirklich nur die wenigsten Eltern. Diese 200.000 Euro holt sicherlich auch noch sehr viele ab. Bei 175.000 habe speziell ich in meiner Klientel durchaus das ein oder andere Elternteil, was da durchaus in diese Sphären kommt. Von daher sollte man sich da wirklich gut Gedanken machen, wie kann ich da noch dran gehen, ne? Und welche steueroptimierten Maßnahmen kann ich noch in dem Kalenderjahr vor Geburt meines Kindes ergreifen, um da vielleicht noch drunter zu bleiben.
Ja, es wurde das ist so, sehr viel, ist viel rumgegangen, dass an Eltern gespart wird, dass, dass es ja nicht heißt, nur weil ich so viel Einnahmen habe, Einkommen im Jahr, dass ich dann reich bin, kein Elterngeld brauche. Also diesen ganzen Shitstorm, der da passiert ist auf LinkedIn, auf Instagram und so. Ich weiß das noch ganz genau. Ich finde auch, ja, ob man das wirklich so sagen kann, wenn man so viel Geld verdient, dann braucht man kein Elterngeld, ist eine schwierige Sache, finde ich, das so zu sagen, weil jede Situation ist anders. Ich habe ja vielleicht auch dann ein Umfeld, ein Leben, also schwierig. Auf jeden Fall wird da jetzt an Eltern gespart, ne? Das maximale Einkommen, was du haben darfst, wird gesenkt oder ist gesenkt worden und ja, deine Meinung dazu, möchtest du das sagen oder sollen wir es rausschneiden?
Nee, können wir total gerne sagen, weil ich finde das natürlich auch extrem unglücklich und sehe das genauso wie du, dass Eltern oder grundsätzlich Familien in Deutschland sicherlich nicht den Fokus haben, den sie verdienen. Und das geht beim Elterngeld los und hört bei der mangelnden und teilweise desaströsen Kinderbetreuung auf. Und jetzt sind meine Kinder ja schon größer und gehen sogar schon auf die weiterführende Schule. Und selbst da nimmt das ja kein Ende, weil Lehrermangel und Schulentfall ist bei uns tatsächlich an der Tagesordnung. Also die haben selten eine Woche, wo sie den Unterricht nach Stundenplan haben, sondern wenn es gut läuft, gibt es noch einen Vertretungslehrer. Wenn es schlecht läuft, sind die halt einfach um kurz nach 12 schon wieder zu Hause, weil halt die letzte Stunde ausfällt. Und das sind ja alles so Dinge, die in diese familienpolitische Richtung gehen. Und da fehlt es nach meiner Sicht auch definitiv an sehr, sehr vielen Stellen. Und diese Entscheidung, beim Elterngeld zu kürzen, finde ich auch absolut nicht richtig, weil wie du schon selber gesagt hast, mit 200.000 Euro zu versteuerndem Einkommen oder dann ab 2025 auch den 175.000 Euro zu versteuerndem Einkommen, gar keine Frage. Also da geht es mir natürlich schon gut, ne? Und ich kann mir finanziell schon sehr viel leisten. Und es gibt unfassbar viele Familien, die von solchen Sphären nur träumen können. Aber ich meine, jetzt sitze ich mit meiner Beratungsagentur in München und das ist eine sehr teure Stadt und hier gibt es auch sehr viele Leute, die extrem gute Gehälter haben. Und es ist jetzt nicht unüblich, dass zwei junge Akademiker vielleicht beide etwas über 100.000 Euro brutto haben, dann müssen die schon aufpassen, dass die unter diese 175.000 Euro zu versteuernem Einkommen ab 2025 kommen. Also klar, ich habe ja immer noch meine ganzen Sonderausgaben und Vorsorgeaufwendungen, die ich steuerlich noch abschreiben kann. Aber das ist sicherlich schon so, dass die mal hingucken müssen und vielleicht schauen müssen, ob sie noch den ein oder anderen Hebel steuerlicher Natur dann mehr nutzen, der sonst einfach so durchgerutscht wäre. Und für den Fall, dass die bei 176.000 Euro zu versteuernem Einkommen auslaufen und ein Einkommen bricht komplett weg. Also ich meine, das wird dann schon schwierig, ne? So ein Jahr oder anderthalb Jahre oder wie lange auch immer mit Kind finanziell zu überbrücken, weil selbst wenn ich dann mit zwei Elternteilen sagen würde, okay, dann müssen wir jetzt beide arbeiten, um auch unsere finanzielle Infrastruktur noch weiter ausgleichen zu können, weil in München ist es jetzt auch nicht unüblich, dass du 2.500 oder 3.000 Euro Miete schon alleine zahlst pro Monat. Es können ja dann einfach gar nicht beide Eltern arbeiten, weil im Umkehrschluss, ich meine, das ist ja eine Zahl aus 2023, ja auch über 300.000 Euro Kinderbetreuungsplätze fehlen. Also das ist überhaupt nicht rund gedacht, dieses Ganze. Von daher bin ich mit der Entscheidung definitiv nicht glücklich. Ich bin froh, dass wir von den 150.000 Euro, die mal im Raum standen, weg sind. Also das ist sicherlich schon eine Verbesserung. Aber man muss ja auch bedenken, wir kommen ja ursprünglich mal von 500.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Und die sind ja zu dieser kleinen Neuregelung beim Elterngeld in 2021 schon klammheimlich auf 300.000 Euro runtergeschraubt worden. Da hat es keinen Aufschrei gegeben, weil man, das sind ja wirklich Sphären, da holt man nicht so viele Eltern ab. Aber jetzt kommen wir in so Größenordnungen mit 175.000 bis 200.000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Die treffen meiner Meinung nach nicht nur die obersten 5% der Gesellschaft, sondern das kommt schon deutlich mehr bei den natürlich dann irgendwie vorrangig nur akademisierten Elternpaaren an oder halt auch bei Selbstständigen, die einfach vielleicht sich schon mal ein gutes Business aufgebaut haben. Mhm. Von daher ist das letzte halbe Jahr bei uns wirklich bei fast jeder zweiten Beratung definitiv auch ein Thema gewesen, diese Einkommensgrenze. Und wie gesagt, jetzt mit den 200.000 Euro sind noch sehr viele wieder fein. Ich glaube, da haben wir irgendwie zwei Handvoll, denen wir dann jetzt auch sagen mussten, tut uns leid, aber das wird eine enge Kiste bei euch. Strengt euch nochmal an, dass ihr steuerlich da 2022 alles rausholt, was geht, um euch möglichst klein zu rechnen. Aber glücklich bin ich damit nicht. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Nee.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das erste, die Zeit. Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster im Alltag gibt, um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000K im Monat sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten 3 Monate erreicht? Und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann, quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA. Und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in meinen Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu dem Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf Angebote. Werbung Ende.
Ja,
Ja, klar. Und dann kommt noch die emotionale Seite. Selbst wenn ich eine Betreuung hätte für mein Baby, wir reden von einem Baby, also diese Einkommensgrenzen gelten ja für beide, ne? Dann fällt davon, sagen wir mal, ein großer Teil weg. Dann hat man vielleicht nur noch 80.000, 100.000. Ich will nicht sagen nur noch, nein, aber wenn du was
Ja,
anderes
das ist so.
gewohnt bist und du
Man muss
wohnst
das
in
in
München und so
Anführungsstriche setzen.
weiter, genau, denkt euch die Anführungsstriche. So, dann gibt's also dann ein 3 Monate altes Baby, sagen wir mal jetzt zu einer Einrichtung zu geben, ist was anderes als zu Oma, aber so grundsätzlich dieses Abgeben. Also ich denke da an mich mit Stillen. Ich weiß, dass es Länder gibt, wo das geht, wo das gemacht wird. Emotional wäre es für mich persönlich sehr schwierig gewesen, für mich. Und man weiß vor dem ersten Kind nie, wie man wird und wie man es sieht. Und das ist dann auch noch mal ein Punkt, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, es ist, wie es ist. Aber es gibt noch mehr Neuerungen.
Genau, zu dem, was auch, womit ich auch nicht glücklich bin, sagen wir es mal so, ist die zweite Neuregelung, die es für alle Babys mit dem Geburtstermin ab dem 1.4.2024 geben wird. Und zwar ist das die Verteilung der möglichen Elterngeldbezugsmonate. Im Moment ist es ja so, dass Eltern ihre 14 Monate, die sie gemeinsam im Basiselterngeld zur Verfügung haben, wirklich so untereinander aufteilen wollen oder können, wie sie wollen. Zukünftig wird es so sein, dass nur noch ein Monat Basiselterngeld innerhalb der ersten 12 Lebensmonate vom Kind zeitgleich genommen werden kann. Also das heißt, da müssen Eltern sich auch noch mal überlegen, wie wollen wir es denn jetzt machen, ne? Also es gibt natürlich trotz alledem noch viele andere Varianten, aber diese Beschränkung auf nur einen Monat finde ich extrem unglücklich. Das ist jetzt nicht vorgegeben, wann der sein muss. Also ich kann auch sagen, ich gehe im 8. Lebensmonat vom Kind zeitgleich in den Elterngeldbezug. Aber schon alleine bei den Familien, die vielleicht wie wir beiden ein zweites Kind bekommen und wo das erste Kind vielleicht noch total klein ist, also selbst wenn der Mann sagt, okay, dann gehe ich halt im 1. Lebensmonat vom Kind in Elternzeit, vielleicht reicht es aber nicht für die Familie. Also ich meine, ein Wochenbett geht ja, wenn es sein muss, vielleicht auch mal länger als 4 Wochen. Und was machen die dann? Also klar, dann kann der Vater vielleicht noch sagen, ich nehme unbezahlten Urlaub oder ich mache bezahlten Urlaub, wenn ich noch Urlaub übrig habe, wenn der Arbeitgeber das mitmacht. Aber der hat ja quasi gar keine Chance, weil die Frau, wenn sie dann Anspruch auf Mutterschaftsgeld hat, die muss ja die Mutterschaftszeit nach Geburt zwingend als Basiselterngeldmonate nehmen. Also die kann ja gar nicht sagen, okay, dann verzichte ich in Lebensmonat 2 auf meinen Basiselterngeldbezug. Das geht ja nicht. Also da sind die gesetzlichen Regelungen ja auch sehr klar. Und diese Einschränkung finde ich wirklich extrem unglücklich. Also wenn Familien das finanziell hinbekommen, könnte der Vater natürlich sagen, ich mache Lebensmonat 1 Basiselterngeld und Lebensmonat 2 Elterngeld plus. Das würde ja gehen, aber dann ist natürlich auch die finanzielle Leistung nur eine Elterngeld plus Leistung. Das muss ich mir halt entsprechend finanziell auch alles wirklich erlauben können, ne? Also das ist auch wieder so ein Privilegienthema. Und eigentlich soll ja das Elterngeld, das war ja immer der große Vorsatz, halt auch einkommensschwächere Familien mehr unterstützen. Aber das geht ja total daneben. Also wenn ich halt wirklich mit einem Niedrigeinkommen dann auch nur noch Elterngeld plus bekomme in dem 2. Monat, wie soll das funktionieren? Also das ist ja eigentlich gar nicht mehr machbar. Also von daher bin ich mal sehr gespannt. Es gibt ja jetzt da auch schon wieder die ersten Petitionen zu, weil da einfach auch schon wieder, muss man ja leider sagen, sehr, sehr viele gar nicht mitgedacht wurden, ne? Also es gibt zwar Ausnahmeregelungen für Mehrlingsgeburten und Frühgeburten, aber es gibt keine Ausnahmeregelungen für pflegebedürftige Kinder oder für Kinder mit Behinderung, ne? Also das ist alles wieder, ja, wie so oft über einen sehr heißen Stein entschieden und ohne wirklich mal alle Varianten, Lebensvarianten mitzudenken. Von daher hoffe ich so ein bisschen, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Aber laut Stand aktuell ist es einfach so, dass das das neue Regelwerk sein wird. Genau. Und dass Eltern sich dann sehr gut überlegen müssen, wie wollen sie es machen. Ne? Also klar, hinten raus kann natürlich auch eine Frau, wenn jetzt die immer noch so ein bisschen klassische Aufteilung ist, die Mama macht 12 Monate Basiselterngeld, der Mann macht 2 und der Plan war Lebensmonat 1 und 8. dann könnte die Frau natürlich zukünftig auch sagen, okay, dann pausiere ich in Lebensmonat 8 und hänge meinen Monat noch hinten dran. Oder wenn die Frau sowieso oder ein Elternteil sagt, ich bin im Elterngeld plus Bezug, dann ist das ja auch weiterhin alles möglich, aber das schränkt so ein bisschen die Flexibilität ein. Und aus meiner Sicht fehlt mir noch so ein bisschen das Argument, was daran dann jetzt wirklich die Partnerschaftlichkeit fördern soll. Also ich kann das verstehen, dass der Gesetzgeber sagt, wir wollen halt diese gemeinsamen Urlaubszeiten, die ja auch viele Familien machen, wenn die Kinder dann irgendwie 11 oder 12 Monate alt sind, nicht finanzieren. Aber das ist ja auch schon alles. Und wie gesagt, die Familien, die das machen wollen, dann pausiert halt einer den Elterngeldbezug in Lebensmonat 12 und setzt das hinten dran. Also das hat ja überhaupt nichts mit Partnerschaftlichkeit zu tun.
Ich hätte mich davon gar nicht abbringen lassen. Also nee, Elternzeitreise war für mich wichtig. Klar, haben wir auch gemacht.
Ja, es ist ja auch total schön.
Ja, genau. Und es ist auch schön. Und ich frage mich auch, was finanzieren? Also ja, mein Gott, darf man gar nicht in Urlaub fahren quasi in Deutschland? Also ich meine, ob ich jetzt 4 Wochen in meinem normalen Erholungsurlaub wegfahre oder 6 Wochen jetzt rein theoretisch oder halt als Elternzeit zusammen mit dem Partner.
Ja.
Das ist ein sehr schwaches Argument gewesen.
Total. Also mir fehlen da auch noch so ein bisschen die Argumente. Ich habe es vielleicht einfach noch nicht verstanden, bin ja auch blond, also von daher kann das auch damit zusammenhängen. Aber eine Partnerschaftlichkeit fördert man damit, denke ich überhaupt nicht. Da wäre das viel sinnvoller gewesen zu sagen, man verpflichtet den Partner eher dazu, dass nicht nur 2 Monate Elterngeld bezogen werden müssen, sondern 3 oder 4 und dass die vielleicht auch in den ersten 3 Lebensmonaten nach Geburt genommen werden müssen, so wie das halt ja auch in anderen Ländern der Fall ist. Das würde halt definitiv einen gemeinsamen Start in dieses Familienleben für viele Familien anders ausgestalten, aber im Moment müssen wir erstmal mit dem leben, was jetzt gerade als Gesetzesvorlage da ist oder als Gesetzesentscheidung und mal schauen. Also das ist ja leider Gottes immer dieses Problem, dass Eltern sehr, sehr häufig viel zu erschöpft sind von allem. Also ich meine, wir kommen halt einfach auch noch aus einer Pandemie und Elternsein an sich ist total schön, aber es ist einfach auch in sehr vielen Ebenen extrem anstrengend und bringt uns einen halt sehr, sehr häufig an seine Grenzen. Von daher fehlt oft die Energie, dann auch noch laut zu werden. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem, was sich die Politik da tatsächlich sehr zunutze macht. Und die Hoffnung war ja auch letzten Sommer, dass halt diese Reduzierung der Einkommensgrenze einfach mal so ganz klammheimlich durchrutscht, ne, mit den 150.000 Euro. Von daher, das ist ja schon gut, dass da wenigstens mal ein großer Aufschrei war, aber es sind irgendwie gefühlt alle müde, ne? Auch was dieses Thema angeht, weil ursprünglich war ja mal die Idee, dass eigentlich gesagt wurde, wir müssen beim Elterngeld mal das Ganze nach oben anpassen. Das ist ja eigentlich auch das, was im Koalitionsvertrag steht, dass es eben eine Anhebung des Elterngeldes geben sollte, weil seit das 2007 eingeführt wurde, sind wir mit diesem Mindestelterngeld bei 300 Euro keinen Millimeter von abgewichen. Und klar, beim maximalen Elterngeld mit 1.800 Euro auch nicht. Und wenn man da aber mal die ganzen Preisentwicklungen und Inflationen mit reinrechnet, ist das definitiv ein Armutszeugnis. Und gerade für geringverdienende Familien ist es halt fast gar nicht machbar, mit dem Elterngeld über die Runden kommen zu können. Also da müsste definitiv eher in eine andere Richtung mal gepusht werden, aber leider sind wir da familienpolitisch von nötigen Maßnahmen teilweise sehr, sehr weit entfernt.
Also meine Meinung ist, die Bundesregierung sollte finanziell supporten, um Anreiz zu schaffen, dass Väter Teilzeit arbeiten, um dann Care-Arbeit zu leisten. Wenn das finanziell unterstützt wird, dann gehen mehr Väter, auch egal, was der Chef sagt. Ich glaube, da würde es viel mehr Väter geben, die in Teilzeit gehen. Und wir reden dann gerne auch in Anführungsstrichen nur von 30 Stunden die Woche. Also das ist für mich ja nicht Teilzeit, das ist für mich vollzeitnah. Aber das macht so viel ist aus. Ob der Papa nach 6 Stunden den Stift fallen lässt oder nach 8.
Ja, es würde auf so vielen Ebenen einfach mal so eine Dominosteinkette ins Rollen bringen, weil wenn Väter Teilzeit arbeiten, haben vielleicht auch Mütter die Möglichkeit, arbeiten zu gehen. Weil wenn natürlich ein Elternteil sagt, nee, ich arbeite ja Vollzeit. Also ich meine, so ein Kind ist sehr lange sehr klein und betreuungsintensiv. ganz häufig merke ich das ja auch in meinem Kundenkreis, die Frauen, die wollen so unbedingt arbeiten, können aber nicht, weil einfach diese Kinderbetreuung fehlt. Und wenn der Partner sagt, naja, aber ich arbeite ja schon 40 Stunden, dann bleibt für dich halt kein Raum zum Arbeiten, ist das ja auch auf der Ebene total schwierig, weil dann kommen wir ja in diese Teilzeitfalle, entweder vielleicht auch bei den Frauen oder dass die halt gar nicht erwerbsarbeiten, mit den Konsequenzen, die dann hinten raus alle noch so langfristig kommen, mit Altersarmut bei Frauen. Also das ganze Thema Altersarmut ist ja leider Gottes weiblich, weil die weibliche Erwerbsbiografie so anders ist als die männliche. Und alles das, was so diese Care-Themen angeht, sowohl wenn die Kinder klein sind, als auch hinten raus, wenn die Eltern dann vielleicht alt- und pflegebedürftig werden. Es sind komischerweise immer die Frauen, die dann halt ihre Jobs reduzieren oder ihre Arbeitszeiten reduzieren oder ganz aus einem Beruf rausgehen, was ja immer die Konsequenz auch hinten raus dann langfristig beim Thema Altersvorsorge hat. Und auch dann, also es hört ja nie auf, ne, was das Thema angeht, dann haben wir einfach einen totalen Fachkräftemangel in diesem Land. Und es gibt so unfassbar viele tolle und extrem gut ausgebildete Frauen, die, wie gesagt, gerne arbeiten würden, wenn sie denn eine Kinderbetreuung hätten. Und auch dieses Thema könnte man damit sicherlich zum Teil auch nochmal aushebeln. Also ich, wie gesagt, ich verstehe das einfach nicht, warum da diese sehr einfachen Zusammenhänge von der Politik auch nicht erkannt werden und da die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Aber ja, dafür stecke ich einfach auch nicht tief genug in diesen ganzen politischen Schnüren drin. Und vielleicht gibt es da gute Argumente, die mir einfach noch nicht zu Ohren gekommen sind, aber leuchtet mir tatsächlich oftmals nicht ein, warum da nicht einfach mal ein Schritt nach dem nächsten gegangen wird. Klar, das sind alles Prozesse, die brauchen. Das ist nichts, was wir dann irgendwie innerhalb von ein, zwei Jahren oder einer politischen Legislaturperiode auf den Weg bringen. Vielleicht ist das das Problem, dass das einfach nicht sofort einen Effekt hat, sondern halt sich erst über die Jahre bemerkbar machen wird. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir dahin kommen müssen als Gesellschaft, weil ansonsten funktioniert dieses ganze System ja irgendwann auch nicht mehr. Also wir haben eine überalternde Gesellschaft und das wird schwierig, das dann irgendwann auch noch finanziell stemmen zu können. Und auch wenn die Frauen in den Job zurückkommen und auch nennenswert und nicht nur in einem Minijob oder mit so einer pupselkleinen Teilzeit mit irgendwie 10 oder 15 Stunden, sondern halt wirklich so, dass das auch was bringt, füllt das ja auf der anderen Seite auch schon wieder die Kasse, ne? Also dann werden Steuern gezahlt, dann werden Sozialabgaben bezahlt. Das wäre ja eigentlich was, wo man halt mal so ein Rad ans Laufen bringen muss. Ich meine, schwierig ist es immer, das Rad erstmal anzustoßen, aber wenn es dann läuft, läuft es ja, nur diesen ersten Schritt muss man mal machen.
Ja, ach, das wäre eine eigene Episode. Ich rede da so häufig drüber. Ich bin danke für diese Worte auf jeden Fall. Ja. Das waren die zwei relevanten Neuerungen für dieses Jahr, richtig?
Richtig.
Mhm. Okay. Ja, dann bin ich
gespannt. Also Einkommensobergrenze wird reduziert und die Verteilung der gemeinsamen Elterngeldmonate wird eingeschränkt, dass nur noch ein Monat Basiselterngeld zeitgleich genommen werden darf innerhalb der ersten 12 Lebensmonate, eben mit dieser Einschränkung. Das gilt nicht für Frühgeburten und Mehrlingsgeburten und es betrifft wirklich nur den Bezug von Basiselterngeld. Elterngeld Plus ist davon ausgenommen. Also das heißt, da muss man sich dann wieder so ein bisschen kreativ überlegen, wie teilen wir dann alternativ das Elterngeld untereinander auf. Aber das sind die beiden großen Neuerungen, die dann ab dem 1.4.2024 in Kraft treten. Und es betrifft wirklich nur die Babys, die ab dann geboren werden. Alle Babys, die vorher geboren werden. Genau, die sind alle noch im alten Regelwerk oder auch die Eltern, die schon im Elterngeldbezug sind. Also auch die Frage bekommen wir ja regelmäßig, was ändert sich für uns denn dann ab dem 1.4.? Das ist total egal. Also wenn das Kind schon vorher geboren wurde, dann können auch Eltern nach dem 1.4. noch 2 Monate Basiselterngeld zeitgleich beziehen. Es ist wirklich, der Stichtag ist der Geburtstermin des Kindes. Bin ich mal sehr gespannt, wie viele Kaiserschnittgeburten es Ende März geben wird.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Okay, ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
So, und Ja, morgen ist schon der letzte Tag der Elterngeldwoche und morgen wird die liebe Beatrice mal von ihrem Weg in die Selbstständigkeit erzählen. Ich bin gespannt. Vielleicht war sie auch jemals mal angestellt und vielleicht hat sie dann den Weg mit Kindern beschritten. Und was hat sie dazu veranlasst, sich selbstständig zu machen? Und welche Höhen und Tiefen hat sie? Sie hat eine Beratungsagentur in München, das wissen wir schon mal, und macht Elterngeldberatung, bietet Elterngeldberatung an. Ja, und morgen schaltet gerne ein zu dem Interview mit Beatrice von Eltern und Geld.
Bis morgen.